SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Welche Rolle spielt die soziale Herkunft in unserer Gesellschaft? Haben wirklich alle annähernd die gleichen Chancen? Und wenn nicht, wo sitzt Ungerechtigkeit im System? Und wie könnte man etwas daran ändern? Unser Gast ist heute der Soziologe Andreas Kemper, der vor allem zum Thema Klassismus forscht, aber auch über andere Formen der Diskriminierung, weshalb er sich auch mit der AfD sehr genau beschäftigt hat. Willkommen, Andreas Kemper.
Hallo.
Ganz beispielhaft zum Einstieg. Vielleicht, woran sehen Sie, dass wir immer noch in einer Art Klassengesellschaft leben?
Ja, da muss man ja nur mal Bahn fahren, dann sieht man, da gibt es erste und zweite Klasse. Und okay, das ist jetzt sehr platt, aber wenn man sich anschaut, wie die Vermögensverhältnisse sind, dann sieht man, dass 1% der Bevölkerung über 30%, 34% des Gesamtvermögens besitzt. Weitere 9% besitzen weitere 32%. Und der Rest, also ein Drittel, verteilt sich auf die restlichen 90%, wobei die Hälfte der Bevölkerung gar kein Vermögen hat. Und das ist stabil, oder ist nicht nur stabil, das hat der Historiker Thomas Piketty herausgearbeitet. Das wird also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit immer krasser. Also das heißt, die Reichen werden immer reicher. Und da würde ich sagen, das ist eine Klassengesellschaft.
Weil nicht wirklich ein Durchkommen ist von einem Level zum anderen.
Genau, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Vermögen sind ungleich verteilt, aber das verschiebt sich von Generation zu Generation, dann könnte man ja noch drüber reden, dann wäre es aber immer noch sehr ungerecht einfach. Nur das Problem ist ja, es verschiebt sich nicht zwischen den verschiedenen Schichten, Milieus oder Klassen, sondern es bleibt auch da stabil, weil allein schon bei den Vermögen ist es so, dass jedes Jahr werden ja 300 bis 400 Milliarden Euro vererbt und die bleiben natürlich in der Familie. Und wenn man dann noch das Bildungssystem dazu nimmt, dann sieht man, auch da bleibt es stabil. Also AkademikerInnen, Kinder machen sehr viel häufiger eine Bildungskarriere als Kinder halt aus nicht-akademischen Familien.
Woran es liegt, dass diese Grenzen so strikt gezogen sind und ob sich das ändern lässt und wie der Klassismus vielleicht auch in unserem Denken steckt, darüber sprechen wir heute. SWR 2 Tandem mit Andreas Kemper, der zum Thema Klassismus forscht. Herr Kemper, ich glaube, es stutzen noch viele bei diesem Wort. Was ist Klassismus?
Ja, ganz einfach erklärt ist Klassismus sowas wie Rassismus, nur nicht auf in Anführungszeichen Rasse bezogen, sondern auf Klasse. Ja, also Diskriminierung, Unterdrückung, Benachteiligung aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen Klassenzugehörigkeit. Und der drückt sich dann aus, entweder aufgrund der sozialen Herkunft, also wenn ArbeiterInnenkinder weniger Chancen haben als AkademikerInnenkinder, dann ist das Klassismus, aber auch die Diskriminierung von Obdachlosen oder von Langzeitarbeitslosen, das wäre auch Klassismus.
Sie gelten als derjenige, der diesen Begriff im deutschen oder im deutschsprachigen Raum etabliert hat. Das heißt, Sie hatten da ein Phänomen, für das es keine Bezeichnung gab. Oder warum hat Ihnen der gefehlt?
Ich war damals tätig im AStA der Uni Münster und habe da das erste Referat aufgebaut für Studierende Arbeiterkinder. Sowas gab es vorher nicht. Es gab vorher in den 70er Jahren schon Referate für Frauen, das war so die autonome Frauenbewegung, die dann eigene Referate hatte, oder auch die Schwulen- und Lesbenbewegung oder auch ausländische Studierendenreferate. Aber ausgerechnet für Arbeiterkinder gab es keine Referate, also keine Möglichkeit, sich selber zusammenzuschließen und zu gucken, was man gegen Bildungsbenachteiligung machen muss. Und in dem Zusammenhang fehlte mir ein Begriff. Ja, also bei Frauenbenachteiligung kann man von Sexismus sprechen, bei Benachteiligung von Schwulen und Lesben von Heterosexismus, bei Benachteiligung oder Diskriminierung von AusländerInnen oder von Menschen mit anderer Hautfarbe von Rassismus. Nur für die Benachteiligung von Arbeiterkindern gab es keinen Begriff, aber ich wusste aus den Vereinigten Staaten, dass es da schon einen Begriff gab und ich habe mich damals auch mit den Leuten kurzgeschlossen. Die nannten sich selber Working Class Academics, also Akademiker und Akademikerinnen, die selber auch aus der Working Class, also aus der Arbeiterklasse kamen, die sich da zusammengeschlossen hatten und die hatten den Begriff Classism, also Klassismus. Und den Begriff habe ich aufgenommen.
Und woran liegt es wohl, dass der zuerst gefehlt hat und jetzt auch nicht so verbreitet oder bekannt ist wie Sexismus oder Rassismus, wodurch das Phänomen genauso virulent ist?
Naja, genau genommen ist der Begriff viel älter. Also wir haben jetzt geforscht und haben gesehen, den Begriff gab es eigentlich schon im Englischen im 19. Jahrhundert. und dann auch in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Und der ist dann aber untergegangen und kam erst wieder in den 60er, 70er Jahren in den Vereinigten Staaten vor allen Dingen. Das waren ja außer Diskriminierungsbewegungen da halt ArbeiterInnen-Töchter, die also mit dem Wissen von der Diskriminierungstheorie das dann auch umgesetzt haben auf ihre eigene Position als Menschen halt aus ärmeren Verhältnissen, die gesagt haben, es gibt nicht nur einen Sexismus, sondern auch Klassismus. Oder es gibt nicht nur Rassismus, sondern auch Klassismus. Und in Deutschland hat das aber ewig gedauert, bis der Begriff hier ankam. Also auch in den Vereinigten Staaten ist er nicht so bekannt wie Racism oder Sexism. Und in Deutschland aber erst eigentlich seit 10 Jahren. So, und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ja, eigentlich mit zwei Sachen. Also auf der einen Seite, es ist eh schwierig, über Diskriminierung zu reden. Das wird auch unser allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, heißt ja nicht Antidiskriminierungsgesetz, sondern allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Ja, das ist eh schon schwierig, da zu sagen, hier, wir müssen mehr über Diskriminierung reden. Dann kommt ja aber nochmal der Begriff der Klasse hinzu. Und das wird ja, da wird ja gesagt, wir haben keine Klassengesellschaft mehr. Es gab vielleicht eine Klassengesellschaft im 19. Jahrhundert, aber heute kann ja jeder vom Tellerwäscher zum Millionär werden, es verhungert keiner. Wir haben eine Krankenversicherung für alle und so weiter.
Woher kommt es denn das, oder ich weiß nicht, ob man das so allgemein einigermaßen knapp sagen kann, wo kommt der her? Sind das immer Machtverhältnisse, die halt von denen zementiert werden, die an der Macht sind, oder ist es komplizierter?
Ja, ich glaube, in Deutschland ist es nochmal komplizierter, weil wir auch hier die DDR hatten. Und wenn man dann von Klasse redet, ist man sofort halt bei denen, die DDR wollen. Ne? Also das heißt, man ist sofort, man muss sich sofort rechtfertigen. Nein, ich will jetzt ja nicht das Honecker-Modell, ne? Ich will was kritisieren. Ne? Und dieses geht auch nach drüben. Das ist sofort da, wenn man von Klasse redet. Wobei es heute ja keinen drüben mehr gibt. Aber diese Schwierigkeit war sowieso immer schon da bei Klasse. Ne? Und wer das definiert, das sind dann natürlich die Menschen, die in Machtpositionen sitzen. Und in Machtpositionen sitzen die Menschen, die studiert haben und zum Studium zugelassen oder überhaupt auch letztlich einen Bildungserfolg, haben dann eben Leute aus Akademikerkreisen. Das heißt, die Definition von was, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, wird hauptsächlich von AkademikerInnen-Kindern geleistet.
Ich meine, Sie befassen sich als Soziologe natürlich vor allem mit solchen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ich habe mich dann noch gefragt, gibt es wohl auch eine psychische Verfasstheit oder vielleicht so ein menschliches Bedürfnis, sich abzugrenzen, eben vor allem nach unten, um sich sicher zu fühlen? Also haben wir einen Impuls, der dann so Werten wie Gleichberechtigung und Mitmenschlichkeit entgegensteht?
Ja, das wird ja auch gefördert, denke ich. Das fängt ja schon, wir haben ja ein dreigliedriges Schulsystem und in diesem dreigliedrigen Schulsystem wird halt den Kindern schon ab der 5. Klasse beigebracht, dass es unterschiedliche Formen von Menschen gibt. Es gibt Hauptschüler, es gibt Realschülerinnen, es gibt Gymnasiasten und das macht ja auch was mit den Kindern. Die denken, warum werde ich jetzt aus meinem Schulverband aus der 4. Klasse rausgezogen und komme jetzt aufs Gymnasium, weil ich besser denken kann. Weil ich und dann ist von den Eltern wird dann ganz oft gesagt, ja, wenn du dich jetzt nicht anstrengst, dann landest du auf der Realschule oder auf die Hauptschule und dann ist eh alles vorbei. Das heißt, es wird ja antrainiert. Es ist ja nicht so, dass es einfach so ein Vorurteilsdenken ist, was sich von selbst so weiterträgt, sondern wir haben ja auch die entsprechenden Institutionen. Und das dreigliedrige Schulsystem, das macht ja was mit den Kindern. Die denken entsprechend, dass es eben sowas geben muss, wie unterschiedliche Begabungen oder unterschiedliche Qualitäten.
Und was ist denn dann der Maßstab? Was heißt sozialer Aufstieg dann? Wie misst man die Stationen? Also ich meine, es gibt ja auch, weiß ich nicht, sehr zufriedene, sehr erfolgreiche Handwerker, die besser verdienen als manche Akademiker.
Ja, genau, da kann man verschiedene Vermögen, sagt man da, so verschiedene Vermögensformen unterscheiden. Mit Vermögen meine ich jetzt nicht Geld, sondern der Soziologe Pierre Bourdieu aus Frankreich, der sagt, es gibt verschiedene Kapitalformen, also verschiedene Vermögensformen. Einmal gibt es eben das Geld, ne, oder das, was man auch in Geld umsetzen kann, also ein Haus oder Aktien, so, das wäre das finanzielle Kapital. Dann gibt es aber noch sowas wie kulturelles Kapital. Ja, das das Wissen, was man hat, ne, die Bücher, die, auf die man zurückgreifen kann oder das, dass man Opern kennt und so weiter, das wäre das kulturelle Kapital. Und dann gibt es noch soziales Kapital. Und soziales Kapital, das wären die Beziehungen. Auch die sind ja sehr wichtig. Ne, wenn ich halt in einer Hochhaussiedlung aufwachse, dann habe ich erstmal sehr viel weniger Beziehungen zu Menschen, die studiert haben oder überhaupt regelmäßig Bücher lesen. Ich habe aber auch weniger Beziehungen zu Leuten, die eine Anwaltspraxis haben oder diese sozialen Beziehungen, die sind dann, werden dann später auch wichtig, wenn ich studiert habe, wo ich dann anfangen kann oder in der Schule schon, wo ich ein Praktikum machen kann und wer mir was erzählen kann und so weiter. Das heißt, es gibt verschiedene Kapitalformen und die machen das letztlich aus, wer eine Karriere macht und wer arbeitslos wird.
Herr Kemper, Sie haben ganz regulär studiert, Philosophie, Soziologie, Pädagogik in Münster und Berlin. Und Sie haben natürlich keine Drogen verkauft, aber Ihre Eltern waren Textilarbeiter und Sie gingen mit den anderen Kindern Ihres Viertels in Nordhorn in Niedersachsen auf die Hauptschule. Da wird man auch nicht so leicht Soziologe. Betrachten Sie sich als Aufsteiger?
Ja, also klar. Ich bin als Hauptschüler, dann Realschüler, dann Gymnasium und dann Uni. Das ist halt genau so eine typische Aufsteigerbiografie, von denen es ja einige gibt. Wobei der Begriff Aufsteiger schon wieder schwierig ist, weil damit gesagt wird, dass oben das Gute ist und unten das Schlechte. Das ist die Kollektivsymbolik in unserer Sprache, die man sagt, oben ist das Gute, unten ist das Schlecht und unten ist die Unterschicht und oben ist die Oberschicht. Auch das wäre halt schon klassistisch, ne, in diesem Denken. Aber okay, so ist unsere Sprache nun mal verfasst. Und aber in diesem Sinne bin ich Aufsteiger.
War das für Sie als Kind ein Thema, wo man hingehört und wo eben nicht und welche Wege einem offen stehen oder nicht?
Ja, kommt drauf an, in welcher Phase meiner Kindheit. Also als ich zur Grundschule gegangen bin, nicht. Ne? Also da, und dann habe ich ja wie die meisten aus meiner Arbeitersiedlung, bin ich dann zur Hauptschule, habe mir auch nicht großartig was dabei gedacht, aber erst dann, als ich dann am Ende der fünften Klasse so zwei Briefe bekommen habe, einmal einen blauen Brief, weil ich keine Hausaufgaben gemacht habe und dann gleichzeitig mal einen Brief, dass ich eben doch zur Realschule gehen sollte. Also da habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen, weil ich dann auf der Realschule gemerkt habe, dass da ja Kinder sind, die gar nicht so viel schlauer sind als die, die auf der Hauptschule sind. Und umgekehrt waren auf der Hauptschule Kinder, wo ich dachte, die sind doch viel schlauer als die jetzt hier auf der Realschule. Das heißt, dadurch, dass ich, also das nennt man so Klassenreise auch, dadurch, dass ich so durch verschiedene Formen gereist bin, schon als früh als Kind, habe ich dann gemerkt, dass es nicht so ganz gerecht ist. Ne? Da brauchte ich dann später auch gar kein Soziologiestudium letztlich, sondern das habe ich gemerkt hier, das stimmt doch irgendwas nicht.
Wie normal oder nicht war das dann für Ihre Familie oder Ihre Freunde auch, dass Sie studierten?
Das war ja nicht ganz unnormal, weil ich hatte einen Cousin, also den Sohn von der Schwester von meiner Mutter, der auch schon studiert hat. Der hat quasi als erster so dieses Eis gebrochen. Ne? Und dann hieß es immer, ich gehe in seine Fußstapfen. Ne? Und da war ich quasi zwar bei uns in der Kernfamilie der Erste, aber nicht im größeren Familienverband, da war vorher schon jemand. Trotzdem, meine Eltern haben das unterstützt, also mein Vater ist früh gestorben, aber meine Mutter, ihr war das doch nicht so ganz geheuer und hat dann immer gesagt, du kannst doch so gut Mathe, warum willst du nicht zur Bank gehen? Da verdient man Geld, und weil das einfach für sie begreiflicher war. Ne? Bank kennst du, da geht sie hin, aber da in Nordhorn, wo ich herkomme, da gibt es ja gar keine Uni. Das hieß dann ja auch, ich ziehe weg. Ne? Also das ist ja auch nochmal ein Problem bei Arbeitereltern, also bei Eltern aus ärmeren Schichten. Wenn da die Kinder studieren, dann entfernen die sich.
Ja.
Bei Akademikern ist es so, wenn da die Kinder studieren, nähern sie sich an. Ne? Also auch wenn die dann weggehen zum Studium, aber sie machen ungefähr das Gleiche und werden halt ähnlicher. So, und ich werde unähnlicher. Und das ist natürlich dann tatsächlich auch ein Problem für Eltern.
Das heißt, die haben durchaus Verständnis dafür, wenn Eltern das unheimlich ist.
Ja, natürlich, weil das ist dann eine Entfremdung. Ich spreche dann irgendwann nicht mehr die Sprache oder ich spreche die auch noch, aber im Laufe der Zeit ist das eine Art Entfremdungsprozess.
Und woher kam Ihr Interesse an soziologischen Zusammenhängen? Warum fanden Sie das spannender als die Bank?
Ich war schon sehr früh an politischen Dingen interessiert. Ich habe mit 16 schon meine ersten Demonstrationen gegen Kernkraftwerke gemacht oder da war ich damals in der Umweltschutzbewegung, also als die Alternative Liste und die Grünen damals anfingen, was ja heute auch wieder Thema ist mit den Fridays for Future. Also wenn es damals Fridays for Future gegeben hätte, wäre ich mittendrin gewesen quasi. Mhm. So, das war in den Ende der 70er, Anfang 80er. Und das hat mich sehr viel mehr interessiert, als jetzt Karriere zu machen oder. Und deswegen war für mich klar, ich will Gesellschaftswissenschaften studieren.
Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie haben sich an der Uni Münster dann später auch für die Förderung oder vielleicht besser die Selbstorganisation von Studierenden, Arbeiterkindern engagiert. Das heißt, Sie als Student haben das als eine schwierige oder komplizierte Situation erlebt, dass Sie als Arbeiterkind an der Uni waren.
Ja, also genau. Also erstmal muss man ja sich um BAföG kümmern und das ist... es nimmt dann auch keiner an die Hand. Also heute gibt es sowas wie arbeiterkind.de. Ne? Das sowas gab es damals noch nicht. Und das hat bei mir aber eigentlich alles ganz gut geklappt, bis ich dann irgendwann in so ein Streikjahr gekommen bin, wo das ganze Jahr gestreikt wurde. Und dann lief mein BAföG aus und ich hatte kein Geld mehr und hatte aber noch nicht zu Ende studiert. Und da wurde es zwar kompliziert und dann habe ich tatsächlich abgebrochen. Ich habe dann tatsächlich andere Sachen gemacht und habe dann erst sehr viel später wieder angefangen zu studieren. Da war ich schon wirklich älter und weil ich gedacht habe, hier ich immer nur jobben ist halt nicht so toll. Auch wenn ich halt politisch da sehr viel machen konnte, was ich wollte und ich konnte ja auch gut leben mit meinen Jobs. Aber ich wollte dann doch mein Studium fertig machen. Und das war dann erst sehr viel später. Also ich hatte unterbrochen und habe dann irgendwann doch wieder weitergemacht.
Und dass Sie sich, ist es nur das Finanzielle, dass Ihnen dann irgendwann das Geld ausging durch diese Streiks? Oder haben Sie sich auch in anderen Situationen als Außenseiter gefühlt an der Uni?
Ja, als Außenseiter, klar. Aber das war mir auch noch nicht wirklich so klar, weil es ja auch was Neues war. Und ich dachte ursprünglich, das ist für alle was Neues. Also, aber ich hatte nicht so klar, dass es halt für Arbeiterkinder noch mal mehr was Neues ist.
Was für Situationen waren das, wo man da stutzt?
Jetzt im Vergleich zu den anderen.
Mhm. Oder was für Begegnungen? Oder wo merkt man es, dass man selber aus einem anderen Milieu kommt?
Ja, das fängt ja schon an mit der Wohnung. Ne? Welche Wohnung kriegt man? Und ich musste halt die billigste haben, die so auf dem Markt zu finden war. Ne? Und da haben andere anders gewohnt. Ne? Und da habe ich mich auch gefragt, wo haben die das Geld her? Und da war klar, okay, die kriegen Geld von den Eltern. Ich musste mich halt mit BAföG rumschlagen und habe allerdings auch noch etwas studiert, was für Arbeiterkinder eher relativ freundlich ist. Ne? Ich war halt bei Soziologie und Pädagogik, das ist nochmal eine andere Fachkultur, als wenn ich jetzt Jura oder Wirtschaftswissenschaften oder Medizin studiert hätte.
Da wäre es noch extremer gewesen.
Genau, das ist eine andere Fachkultur und da ist es dann, also das habe ich dann später gemerkt, als ich eingeladen hatte zu einer Vollversammlung von Studierenden Arbeiterkindern in Münster. Da habe ich zuerst die Einladung, also so Flugblätter verteilt bei den Erziehungswissenschaftlerinnen und das wurde ganz gut angenommen. Ja, einige hatten keine Zeit, aber das wurde angenommen und ich kam dann auch ins Gespräch und es kam dann auch viel Rückmeldung, ja, ich bin auch Arbeiterkind und so. Und dann habe ich die Straßenseite gewechselt und war dann beim Juridikum. Das ist so ein Gebäudekomplex, wo gleichzeitig Betriebswirtschaft und Jura gelehrt wird. Und bin auf so eine Gruppe zugegangen und da war sofort... das ist doch was für dich. Da wurde auf jemanden gezeigt und der hat sich sofort gewehrt und meinte, ich bin doch gar kein Arbeiterkind, wie kommst du darauf? Ja, aber du kommst doch aus dem Ruhrpott, aber nicht jeder aus dem Ruhrpott ist auch Arbeiterkind. Ja, das heißt, da war eine andere Fachkultur und ich glaube, wenn man da studiert, ist es noch mal krasser.
Ja, hat Sie das geärgert oder verunsichert? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, das muss ja erstmal ein Bewusstsein da sein. Also ich hab ursprünglich gar nicht dieses Bewusstsein gehabt. Also das hat sich erst im Laufe der Zeit letztlich gezeigt. Also ich wusste immer schon, das hatte ich ja auch gesagt, schon in der Schule, es gibt Unterschiede. Aber ich dachte, okay, ich habe was auf dem Kasten, ich lese gerne und ich werde das dann einfach mit meinem Wissen alles hinkriegen. Und ich habe dann erst nach und nach angefangen zu sehen, wie setzen sich eigentlich WGs zusammen, also Wohngemeinschaften, wer wohnt da zusammen. Ne, oder wir hatten einmal auch in Philosophien, zusammen mit Studierenden sind wir nach Spanien gefahren, um da so eine Art AG zu machen zu Hegel, also wirklich dann so Hochphilosophien. Und da hat dann jemand gefragt, sag mal, was machen eure Eltern eigentlich? Und da kam raus, das waren bis auf die gefragt hat, die kam vom Bauernhof, aber alle anderen, wir waren so 12 Studierende, alle anderen hatten Lehrer als Eltern. Und das sind dann so, das waren dann Aha-Erlebnisse, wo ich dachte, wow, das passt jetzt aber wirklich perfekt.
Wie empfinden Sie das heute, Herr Kemper? Also wie zugehörig fühlen Sie sich den Akademikerkreisen, in denen Sie ja viel verkehren und zu denen Sie ja auch heute gehören?
Naja, ich bin kein Akademiker in dem eigentlichen Sinne, dass ich jetzt an der Uni tätig bin, sondern ich bin freischaffend. Und ich denke, das ist auch hat auch miteinander zu tun. Ja, also das heißt, also wenn man sich das Studium anschaut, dann ist es so, dass schon direkt am Anfang 20% nur von denjenigen studieren, wo kein Elternteil selber studiert hat. Und von denen...
Also 4 von 5 haben Akademiker-Eltern.
Ja, das wäre dann umgerechnet. Aber okay, das wäre halt, also von denen, die studieren, mit Akademikereltern studieren 80%, von denen, die keine Akademikereltern haben, studieren nur ein Fünftel. Ne, und das ist aber, das setzt sich dann fort. Also es fallen immer mehr Arbeiterkinder raus aus dem Studium.
Im Lauf eines Studiums.
Genau, nach dem Bachelor schon, nach dem Master und dann schließlich, wer macht eigentlich eine Promotion und wer wird dann Professor an der Uni? Das sind immer weitere Selektionsprozesse zu Lasten von Arbeiterkindern. Und da denke ich, wird es auch kein Zufall sein, dass ich eben nicht an der Uni gelandet bin, sondern freischaffend bin.
Aber Sie würden jetzt nicht sagen, man hat Sie rausgekegelt.
Nee, so läuft das ja nicht. Das wäre zu platt. Das nennt sich in der Soziologie nennt sich das ein Habitus-Strukturkonflikt. Das kann ich auch ganz leicht erklären. Also Habitus muss man sich, das ist ein Begriff von Pierre Bourdieu, von dem Soziologen. Das kommt von dem Begriff haben. Und das meint sowas wie ich mich habe. Ja, man hat ja so ein Selbstverhältnis. Wie habe ich mich, wie gehe ich selber mit Sachen um? Das wäre der Habitus. Und der wird ganz früh schon gelernt und der ist klassenabhängig. So, und so wie ich mich habe, so gebe ich mich auch. Und wie ich mich aber habe und wie ich mich gebe, das passt dann halt zu bestimmten Strukturen. Also zu bestimmten, in einer bestimmten Kneipe passt das besser als in einem anderen Restaurant oder es passt dann halt besser in einer Fabrik als an der Uni. Und das nennt man dann den Habitus-Strukturkonflikt. Und diese Habitus-Strukturkonflikte, die werden immer heftiger, je länger man studiert, weil das immer gleicher wird später. Ne? Es sind dann nur noch Akademikerkinder irgendwann da, die dann auch alle erben. Ne? Und das ist dann was anderes, als wenn man ein Arbeiterkind ist und dann hat eben kein Erbe, ne? Weil die Erben sind ja auch extrem groß. Das macht sehr viel aus inzwischen. Also das funktioniert dann eher darüber, ne? Und nicht darüber, dass dann gesagt wird, du bist Arbeiterkind, du darfst nicht studieren.
Und bleibt man dann zwangsläufig irgendwie zwischen den Welten, zwischen den Stühlen oder ist das, tut sich da etwas Drittes auf?
Nee, das bleibt erstmal dazwischen. Also im Englischen spricht man dann von den Straddlern, also von denen, die sich spreizen, die mit dem einen Bein halt in der Arbeiterkultur sind und dann auch ihre Eltern besuchen und dann wieder Plattdeutsch reden oder im Süddeutschen halt Badisch reden oder so, ne? Oder Schwäbisch. Und gleichzeitig ist man aber mit dem anderen Bein in der akademischen Kultur und hat dann die Fremdworte. Und da sind dann auch unterschiedliche Geschmäcker, was das Essen angeht und so weiter, unterschiedliche Wertvorstellungen. Und das zerreißt einen. Das ist halt, deswegen ist der Begriff Straddler, also Spreizer, so wichtig, weil das zwei Kulturen sind und irgendwann entscheiden sich dann Leute, okay, ich breche total mit meiner Herkunftskultur oder es gibt dann Leute, die sagen, ich packe das hier nicht mehr, ich gehe zurück in meine eigentliche Kultur. Und was sich jetzt gerade so ein bisschen herausbildet, das ist, also jetzt gerade in den letzten Jahren, das sind Leute, die Working Class Academics, wie die im Englischen heißen, die aus einer niedrigen sozialen Herkunft kommen, aber studieren und die schließen sich gerade zusammen. Und das ist halt sehr spannend. Die gründen jetzt Arbeiterkinderreferate an Unis, geben halt Zeitschriften raus, jetzt gerade ist der Dishwasher, also der Tellerwäscher, wieder neu erschienen. Das ist so ein Magazin von studierenden Arbeiterkindern. Oder dieses Jahr sind sehr viele Romane erschienen, die fast biografisch, autobiografisch sind, wo Menschen halt ihre Erfahrungen erzählen. Und das wäre dann tatsächlich was Drittes, wenn die sich zusammenschließen sollten und tatsächlich dann sagen, hier, wir wollen diese beiden Kulturen zusammenbringen. Ne? Wir wollen halt, dass die Unis sich mehr an ArbeiterInnen orientieren, dass die Unis nicht einfach jetzt nur an Geld, also an eine Wirtschaft orientiert sind oder an so einem Humboldtschen Bildungsideal, und sondern dass die tatsächlich auch mehr für ArbeiterInnen da sind und für Arbeiter. Und umgekehrt, dass auch mehr ArbeiterInnen und Arbeiter, dass da die Möglichkeit erhöht wird, dass sie mehr lesen können, mehr an die Unis gehen können. Das wird dann aber bedeuten, dass die weniger arbeiten müssen. Ja, dass da letztlich dann eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich wäre da wichtig.
Sehen Sie denn Veränderungen? Also ich meine, wir leben ja schon in einer Zeit, in der so das Bewusstsein für subtile und auch systemische Diskriminierung deutlich wächst, oder? Allein was in den letzten 2-3 Jahren los war in Sachen Gender und Sexismus und Rassismus, das Bewusstsein dafür wächst auf jeden Fall.
Ja, aber auch das ist halt, da muss man auch wieder unterscheiden. Das würde ich auch so sehen, es ist sehr viel passiert, ne, dass die dritte Option beim Geschlecht wurde anerkannt. Es gibt jetzt Ehen für Schwule und Lesben. Das finde ich sehr gute Entwicklung. Wir haben Antidiskriminierungsgesetz, aber im Antidiskriminierungsgesetz fehlen sämtliche Klassenpositionen. Also da gibt es nichts. Diskriminierung aufgrund von Vermögen, Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Obdachlosendiskriminierung, das gibt es alles nicht. Obwohl wir wissen, dass immer wieder Obdachlose brutal ermordet werden, nur weil sie obdachlos sind. Ne? Und auch bei Arbeiterkindern wissen wir von den ganzen Bildungsstudien, dass es da eine ganz klare Diskriminierung gibt. Trotzdem kommen die im Gleichbehandlungsgesetz überhaupt nicht vor. So, und das ist wiederum eine Machtfrage. Ne? Weil die nicht zusammengeschlossen sind, konnten die das bisher nicht einbringen.
Das mit dem Zusammenschließen geht wahrscheinlich auch immer schwieriger, oder? Weil die Arbeiterklasse jetzt zum Beispiel, wie sie es in der industriellen Zeit gab, die auch ihr eigenes Selbstbewusstsein hatte und sich organisieren konnte, die gibt's ja nicht mehr wirklich. Das ist jetzt eine viel diversere Masse von Beteiligten, von Benachteiligten ohne gemeinsame Identität. Ist das ein Problem? Ist das eine historisch andere Situation?
Ja, das ist halt schon ein bisschen anders. Also ich denke halt, dass die Benachteiligung und die Unterbezahlung und so weiter immer noch ganz klar da ist. Das hat man jetzt auch gesehen bei Tönnies und bei diesen Skandalen, die jetzt plötzlich mit Corona bekannt werden, sieht man eigentlich, wie arbeiten die da eigentlich auch, oder auch bei den Spargelstechern und Stecherinnen und so weiter. Das wird jetzt ja plötzlich alles, also Corona ist ja da so eine Art Lupe, so eine Art Brennglas. Und da zeigt sich hier, das ist nicht alles besser geworden. Gleichzeitig fehlen aber sowas wie, also ich bin da in so einer typischen Fabrikarbeitersiedlung groß geworden, wo alles gleich war. Und da waren die Gewerkschaften auch stark. Die konnten die halt auch gut, die Arbeiter und Arbeiterinnen auch gut zusammenfinden und dann streiken. Und das ist heute schwieriger. Aber dafür haben wir das Internet. Da kann man sich jetzt wiederum anders auch zusammenschließen.
Wo sehen Sie sich denn da mit Ihrer Arbeit? Also Sie sind ja, glaube ich, verstehen sich nicht nur als Wissenschaftler, sondern schon auch als Aktivist, also Sie sind nicht nur fasziniert und interessiert, Sie wollen auch was verändern.
Ja, genau, ich bin Soziologe und das verstehe ich schon auch als einen Auftrag, so wie ein Mediziner ja auch sich selber mit dem Eid des Hippokrates verpflichtet sieht, auch zu heilen. So sehe ich mich als Soziologe natürlich auch verpflichtet, die Gesellschaft zu verbessern. So, und da bin ich ja aktiv. Ich habe ja gesagt, ich habe mit dazu beigetragen, dass sich jetzt ArbeiterInnen-Kinder zusammenschließen an den Hochschulen und eigene bezahlte Referate aufbauen, um dann eine Bildungspolitik zu machen aus ihrer Sicht, ne, wo die dann auch sich rückkoppeln mit studierenden Arbeiterkindern und von denen beauftragt werden. Ich versuche seit einigen Jahren zu erreichen, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erweitert wird, um den Punkt Klassismus, dass auch nicht nur eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts oder aufgrund der, in Anführungszeichen, Rasse oder also ethnische Herkunft ja stattfindet, sondern dass eben auch eine Benachteiligung aufgrund von sozialer Position oder sozialer Herkunft auch verboten wird. Ne? Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten momentan auch, die da jetzt gerade aufploppen. Also es gibt von Piketty auch aus Frankreich die Idee eines Erbes für alle, dass alle Menschen zum 25. Lebensjahr 120.000 Euro bekommen sollen als Startkapital. Ne? Und das wäre theoretisch auch bezahlbar, weil das werden ja jedes Jahr pro Person 500.000 Euro vererbt. Ne? Das nur eben nicht gleich verteilt, sondern das sind dann, wie ich am Anfang gesagt habe, eben 1% kriegt mit einem Drittel, 10% kriegen 2/3 und die Hälfte bekommt gar nichts von diesem Erben. Und das ist ja unfair, das entspricht ja überhaupt nicht der Leistungsgesellschaft. Ja, das heißt, da kann sehr viel gemacht werden. Und ich bin natürlich, ich forsche auch viel zu rechten Strömungen. Und bei rechts, da meine ich dann nicht nur diesen Höckeflügel der AfD, also etwas, was ich faschistisch nenne, also einen faschistischen Flügel. Also nicht nur zu denen forsche ich, sondern auch zu diesen Leuten, die den Kapitalismus noch kapitalistischer machen wollen und noch mehr den Sozialstaat weghaben wollen und so weiter.
In SWR 2 Tandem mit dem Soziologen und Klassismusforscher Andreas Kemper. Wir sprachen gerade die AfD schon an, über die Sie mit das erste Buch, glaube ich, geschrieben haben, 2013 schon, mit dem Titel Rechte Euro-Rebellen. Und Anfang dieses Jahres kam nochmal ein kleineres, Die Furchtbürger, Untertitel Anmerkungen zum Rassismus, Sexismus und Klassismus der AfD. Ja, inwiefern überkreuzen sich offenbar diese Themen Klassismus und Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus?
Ja, also zunächst, das Buch ist noch gar nicht erschienen. Das zweite. Aber ich mache ständig dazu halt Broschüren und Texte. Und die Überkreuzung ist, ich hab damals angefangen, als ich mich mit Klassismus beschäftigt habe, habe ich angefangen, mich mit Thilo Sarrazin zu beschäftigen. Weil Thilo Sarrazin damals die These aufgestellt hat, dass die Intelligenz von Arbeitern sich vererbt und dass Arbeiter eine geringere Erbintelligenz haben und so weiter. Und das hat mich so geärgert, weil ich ja auch die Studien kenne, die halt sagen, dass schon nach der 4. Klasse findet schon eine sehr ungerechte Selektion statt, die gar nichts mit Intelligenz oder mit Noten oder Leistung zu tun hat, sondern einfach nur mit Herkunft. Und dann habe ich mir angeschaut, wo kommt dieses Gedanken her von Thilo Sarrazin und bin dann halt auf die Rassenhygiene gekommen, wo dann tatsächlich Übergänge waren bis zu Thilo Sarrazin, also von dem, wo er seine Ideologie her hat. Und dann gab es aber auch noch Netzwerke um Thilo Sarrazin, die ihn damals gefördert haben. Und die habe ich mir genauer angeschaut und habe dann gesehen, dass da eine Partei entsteht. Und dann war ich tatsächlich der Erste, der halt ein Buch geschrieben hat zur AfD. Das ging über Sarrazin.
Und da kommen jetzt eben einige Ihrer Themen auch zusammen in der ARD, so gebündelt, Klassismus, Rassismus, Antifeminismus, Antisemitismus bis hin zur Klimaleugnung. Wieso, wenn das jetzt nicht ein Vorurteil von mir ist oder ein falscher Eindruck, wieso kommt das so oft zusammen?
Ja, also da muss man auch die Entstehungsgeschichte der AfD sehen. Ne? Die AfD war zuerst eine sehr neoliberale Partei. Das waren so Wirtschaftsprofessoren, die auch so Thilo Sarrazin nahestanden und die eigentlich den Sozialstaat zurückdrängen wollten und Erbschaftssteuer und alle möglichen Steuern abschaffen wollten. So das Bernd Lucke und so weiter. Die haben sich dann aber auch geöffnet. Die haben sich dann gesagt, hey, wir müssen stärker werden und es wäre gar nicht schlecht, wenn NPDler uns wählen statt die NPD. Und dann kamen gleichzeitig noch so Leute rein wie, also im März 2013 schon auch Björn Höcke oder Andreas Kalbitz, der jetzt die Partei verlassen musste, die jetzt auch vom Verfassungsschutz observiert werden. Und die teilen sehr viele Ideen. Das sind Ideen, also ein Ding war da zum Beispiel der Antifeminismus. Ne, der findet sich dann sowohl bei den Leuten um Lucke herum, als auch bei den Faschisten um Björn Höcke. Ne, das war ein tragendes Element quasi von der AfD, ne, gegen die Quote, gegen den sogenannten Gender-Wahn. Das war sehr prägend. Da haben die Gemeinsamkeiten. Was eigentlich gar nicht zusammenpasst letztlich, das ist das Wirtschaftsmodell, wo die hinwollen, weil dieser Meutenflügel, also der quasi eine Fortsetzung noch ist von Bernd Lucke vom Anfang, also da gibt es halt Bestrebungen, den Staat immer mehr abzuschaffen. Ein Assistent von Jörg Meuthen, der auch gleichzeitig der stellvertretende Vorsitzende ist der Jungen Alternative, also des Jugendverbandes der AfD, der hat ein Buch geschrieben zu Schulen und der fordert, dass alle alle staatlichen Schulen abgeschafft werden, dass es nur noch Privatschulen gibt, und hat dann auch im Interview gesagt, ja, es muss ja auch nicht jeder zur Schule gehen. Hat sich da gleichzeitig noch für Kinderarbeit ausgesprochen. Ja, das passt eigentlich nicht so richtig zu dem Flügel von Höcke, der so ein, der die Welt halt heute würden die nicht mehr Rassen sagen, aber das meinen die letztlich, ne? Dass es eine ethnisch homogene Blöcke gibt, die dann komplett abgeschottet sind mit einem starken Staat, ne? Und die sind ja dann auch für Sozialhilfe, aber dann eben nur für Deutsche. Und das eigentlich passt das nicht, aber die haben zum einen auch den gleichen Gegner. Das sind die sogenannten Gutmenschen, das ist die Political Correctness, wie die das nennen. Und ein sehr starkes Männlichkeitsbild und aber auch, also so ein Macherbild, ne, das eben bei den Neoliberalen sind es dann die Unternehmer, die dann die Macher sind, ne? Und beim Höckeflügel sind es dann die großartigen Politiker, die Führer, die Macher sind. Ne, das geht ineinander einher.
Jetzt sind wir schon gleich am Ende der Sendung. Vielleicht ganz kurz noch, um nochmal auf den Klassismus und auf die aktuelle Situation zurückzukommen. Hat denn Corona das jetzt auch wieder verstärkt und dem Ganzen Auftrieb gegeben? Sie sagen, es hat viel deutlich gemacht, aber hat es auch richtig Auswirkungen?
Ja, Corona hat sehr viele Auswirkungen. Also zum einen als Brennglas natürlich, das wird nochmal klarer. Ne, wir applaudieren plötzlich all die Verkäuferinnen und aber wir sehen natürlich dann auch Spargelstechen und Tönnies und jetzt gerade bei Amazon in den Lagerhallen, wer sich da alles ansteckt, ne, das zum einen. Aber es wird sich auch auswirken dadurch, dass es nochmal mehr dafür sorgt, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Und wir haben natürlich die Klimakrise. Das ist nochmal stärker. Ich spreche dann auch vom Klimaklassismus, der sich so auswirken wird, dass einerseits die Armen, die Leidtragenden sind und zwar auch weltweit die Leidtragenden sein werden von den Klimakatastrophen. Und die Maßnahmen, die getroffen werden, die treffen auch eher die Armen. Da wird dann gesagt, hier, wir wollen keinen, es muss nicht jeder fliegen, aber die Reichen dürfen dann weiterfliegen, die Armen dürfen dann nicht mehr fliegen. So, das ist Klimaklassismus. Und dann müssen wir aber auch nochmal sehen, wer ist eigentlich der Verursacher von der Klimakatastrophe. Und das sind in erster Linie die Reichen. Die haben sehr viel größeren Fußabdruck und deswegen spreche ich da auch vom Klimaklassismus. Also Klassismus ist nicht nur was Bildung angeht und Obdachlose, sondern eben auch das, wie gehen wir mit dem Klima um.
Mit diesem breiten Brocken müssen wir die Hörerschaft jetzt alleine lassen. Da kann jeder drüber nachdenken. Ist jetzt viel, könnten wir noch lange drüber reden. Aber ich danke Ihnen bis hierher, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, ich danke auch.
SWR 2 Tandem mit Andreas Kemper. Die Redaktion hatte Nadja Odeh. In der Technik saß Marc Löffler. Mein Name ist Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.